Das ist im 1977 Opfer eines Säureanschlags geworden.
Ist es die Signatur, die solch ein Gemälde adelt, und die Frage, ob es jetzt vom Meister selbst gemalt wurde?
War das nicht ein Pelz, ein Pelzlatz?
Friedensteinfunk, der Podcast der Friedenstein-Stiftung Gotha. Folge 33. Zwei Museen und ein alter Meister.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 33. Heute mit einem großen alten Meister und zwei sehr netten, fähigen Gästen. Hallo Justus Lange.
Hallo Susanne.
Hallo Timo Trümper.
Hallo.
Hallo Justus, du bist heute aus Kassel angereist. Dort arbeitest du bei Hessen Kassel Heritage und du leitest die Hauptabteilung Sammlung und die Gemäldegalerie Alte Meister.
Ja, genau. Seit schon 15 Jahren oder 16 Jahren.
Ui, das ist einiges. Und Timo Trümper, der arbeitet bei uns am Haus, Friedenstein Stiftung Gotha, ist dort der Direktor Wissenschaft und Sammlung und auch der Gemäldekurator. Vielleicht jetzt erst die Frage, Hessen, Gotha, Thüringen, Kassel, warum sitzen wir hier heute zusammen? Wie kommt es dazu? Wie kennt ihr euch?
Ich glaube, das erzählt die Geschichte einer Freundschaft und einer sehr kollegialen und guten Zusammenarbeit. Wir hatten bereits verschiedene Projekte zusammen. Ich erinnere an die Kranach-Ausstellung damals, die wir in Gotha und in Kassel gemeinsam kuratiert hatten. Und ja, daran haben sich andere Projekte angeknüpft.
Ja, wir kennen uns seit langem und das ist ein Projekt, was auch eine längere Vorgeschichte hat, und wir haben uns da zusammengetan, gerade wenn es darum geht, eine große Rembrandt-Ausstellung zu machen. Jetzt ist der Name gefallen.
Das war das Stichwort.
Dann ist es ja gut, Partner zu haben.
Also wir sitzen heute da wegen einer Sonderausstellung, die gerade schon in Kassel läuft und danach aber nach Gotha kommt, in veränderter Form. Rembrandt 1632, die Entstehung einer Marke. Jetzt könnte man sich auch fragen, okay, Rembrandt, das wird ziemlich häufig in den Ausstellungskatalogen, Ausstellungskalendern findet man das. Warum Rembrandt? Justus, was würdest du dazu sagen?
Ja, Rembrandt ist vielleicht doch einer der Künstler, bei dem es immer wieder neue Facetten zu entdecken gibt. Natürlich hast du recht, Rembrandt-Ausstellung, es gibt, glaube ich, kein Jahr, wo nicht irgendwo auf der Welt eine Rembrandt-Ausstellung oder mindestens eine stattfindet. Das hängt einfach damit zusammen, denke ich, dass der Künstler bis heute einfach so unglaublich die Menschen fasziniert und man immer wieder diese Werke anschaut und sich da irgendwie wiederfindet. Und so ist auch unsere Ausstellung letztendlich entstanden.
Timo?
Und dahinter stehen eigentlich zwei Ideen, die aus unterschiedlicher Richtung kamen und sich dann in der Mitte gefunden haben, an der hessisch-thüringischen Grenze, könnte man sagen. Nämlich einmal die Idee, was über Rembrandt in Gotha zu machen und einfach mal die Werke, die ihm mal zugeschrieben waren oder die vielleicht ihm besonders nahestehen, zu besprechen. Wir haben auch einen großen grafischen Bestand. Und auf der anderen Seite die Idee von Justus, sich einem Jahr aus dem Leben Rembrandts ganz explizit zu widmen.
Warum habt ihr 1632 genommen?
Also aus Kasseler Sicht lag es irgendwie nahe, obwohl es lang gedauert hat, bis wir drauf kamen. Wir haben drei Gemälde, die aus dem Jahr stammen, die auch brav signiert und datiert sind. Und das ist eben das erste Jahr, in dem Rembrandt fest in Amsterdam arbeitet, wo er sich quasi fest etabliert. Er stammt ja aus Leiden, einer kleineren Universitätsstadt, und wechselt nach Amsterdam in diese große Metropole und startet da doch regelrecht durch und wird binnen kurzer Zeit zu einem der gefragtesten Maler der Stadt. Und das war so eine Idee zu sagen, was passiert denn jetzt genau in diesem ersten Jahr? Was hat denn Rembrandt gemacht? Was wissen wir über ihn? Wie viele Werke sind erhalten? Und wenn wir die drei Gemälde aus Kassel, wenn man die so miteinander vergleicht, das hat mich schon immer fasziniert, dann sind die eben sehr unterschiedlich gemalt. Man neigt ja dazu, ein Künstler malt immer so, in einem Jahr malt er so, im nächsten anders. Und das ist bei Rembrandt eben nicht der Fall. Der malt wirklich je nachdem, was vielleicht auch so der Hintergrund ist, ob es ein Auftrag ist, ob er das für sich selbst malt, malt er eben mal ganz skizzenhaft rau und da steht die Farbe dick auf und mal fein vertrieben und die drei Bilder sind sehr unterschiedlich gemalt und das hat mich eigentlich immer fasziniert zu gucken, was passiert denn.
Welche sind das? Kannst du es kurz beschreiben?
Das ist einmal ein Porträt eines federschneidenden Mannes. Also ein Mann sitzt da und spitzt gerade die Feder. Das ist auch auf dem Katalogmotiv, auf dem Cover vorne drauf. Dieses Spitzen einer Feder verweist vielleicht auf seinen Berufsstand, dass er irgendwas mit Schreiben zu tun hat. Dichter, Jurist, wie auch immer. Vielleicht will er auch nur so wirken. Wir wissen nicht, wer das ist. Und die anderen beiden sind sogenannte Tronis. Das sind Studiencharakterköpfe, also da geht es nicht so sehr um einen speziellen Menschen, sondern eher um so einen Typus eben, so ein bärtiger alter Mann, so ein Rauschebart, der eben, da ist jede einzelne Gesichtsfalte großartig gemalt, also das wäre beim Porträt sicherlich, hätte vielleicht derjenige gesagt, kannst du mal ein paar Falten weniger malen.
Ja.
Und das Dritte ist so dazwischen, würde ich sagen, auch so ein älterer Mann, der so nach unten guckt und man sieht auf seine Glatze, also auch ein sehr ungewöhnliches Motiv. Und ja, die drei Bilder, die stehen vielleicht paradigmatisch für Rembrandts Werk in dem Jahr.
Jetzt könnte man natürlich fragen, wie viele Rembrandts hat denn Gotha und wie viele Rembrandts aus dem Jahr 1632?
Wollte ich gerade machen.
Ja.
Wie viel?
Im Grunde genommen, das Ticket in diese Ausstellung und das Ticket zu dieser Zusammenarbeit war eines der Kunstraubbilder, welches ja 2020 nach Gotha zurückkehrte und 40 Jahre lang der Forschung entzogen war. Also man konnte sich nicht damit beschäftigen und hat immer das wiederholt, was man seit dem 19. Jahrhundert über dieses Werk gesagt hat, nämlich, dass es eben eine unbedeutende Kopie nach einem Original Rembrandts von 1632 ist. Und kunsttechnologische Untersuchungen haben dann aber festgestellt, dass das Werk sehr, sehr nah an Bilder von Rembrandt kommt und dann auch noch Pentimenti, das heißt malerische Veränderungen in den Tiefen der Malschichten, sodass man nicht mehr von einer Kopie sprechen kann und diese ursprüngliche These hinterfragt werden muss, ob wirklich das Gotha-Bild ja in die Nachfolge gestellt werden kann oder nicht doch viel näher an Rembrandt herangehört. Und diese Frage hat uns beide eigentlich fasziniert und der wollten wir auch mit dieser Ausstellung auf den Grund gehen.
Mhm. Kannst du es vielleicht gerade auch nochmal beschreiben oder hier im Katalog mal kurz zeigen?
Ja, auch mal wieder eine Troni, aber das ist vielleicht auch kein Zufall, weil die Tronis, die boten dem Künstler doch große Freiheiten in der Malerei. Also man war eben nicht in dieser...
Es gab keinen Auftrag, ne? Also es wär mir zumindest nicht bekannt, dass jemand sagt, mal mal eine Troni von mir, mal mal alle meine Falten, alle meine Runzeln und was weiß ich, sondern das ist ein Bild, wo es vielleicht eher aus dem eigenen Antrieb des Künstlers stammt.
Eine kurze Zwischenfrage. Ihr sprecht von Tronis, also den Charakterstudien, und habt jetzt vor allem alte Männer erwähnt. Gibt es die auch mit Jüngeren oder Frauen? Oder?
Ja, wir haben zum Glück auch ein paar Bilder gefunden bei Rembrandt und bei Jan Liebens, die mal jüngere Modelle zeigen. Es ist aber interessant, dass man offensichtlich diese Charakterstudien vor allem an älteren Menschen, dass man die visualisiert, weil man die, da materialisiert sich vielleicht Lebenserfahrung, wenn man so möchte. Und die können dann eben auch Vorbild sein für Historienbilder, Apostel oder Evangelisten. Aber es gibt durchaus auch in der Ausstellung Bildnisse, sage ich mal, von Jüngeren aus Aachen zum Beispiel. Ein jüngerer Mann, der wird vielleicht so um die 30 sein, aber da könnte man eine Umfrage starten in der Ausstellung. Oder von Jan Liebens, ein junges Mädchen. Also insofern haben wir da das ein bisschen auflockern können.
Ich glaube, die Frage dahinter ist, was ist maltechnisch eigentlich interessanter? Ne? Ich glaube nicht, dass sich Rembrandt mehr für alte Menschen interessiert hat als für Jüngere, sondern ihn interessierten malerische Herausforderungen und ein tief zerfurchtes, vom Leben gezeichnetes Gesicht ist interessanter als vielleicht junge, glatte Haut. Und diese alten Männer, die werden daher auch nicht idealisiert, sondern wirklich so dargestellt, wie man auch psychologisierend vielleicht Alter besonders sehen möchte. Und das macht diese Werke aus. Und die Porträtmalerei der Zeit, die hatte eben ganz bestimmte Konventionen, denen man zufolge hatte. Man hatte nicht diese künstlerische Freiheiten. Und denen konnte sich Rembrandt vielleicht bei seinen Selbstbildnissen auf der einen Seite und bei den Dronis auf der anderen Seite explizit widmen. Also größere künstlerische Freiheit. Und dieser alte Mann, Gotha, der ist eben auch besonders pastos mit freiem Pinselstrich gemalt und zeigt einen kontemplativen älteren Mann mit langem Bart als Dreiviertelbildnis auf einer Holztafel gemalt mit monochromem Hintergrund, interessant beleuchtet und eben sehr, sehr schnell und sehr spontan eben auf die Holztafel gesetzt. Mhm. Ein Bild, was vorher gar nicht so die Aufmerksamkeit der Forschung hatte, weil klar, man wusste, es gibt die signierte und datierte Version, die sich heute in den USA befindet, und vielleicht vermutet man in der Provinz Thüringens dann eben auch nicht solch ein Meisterwerk, und es galt tatsächlich auch schon seit 1799 als gut gemachtes Werk nach Rembrandt. Und daher ist diese Frage, ob original oder nicht, tatsächlich ganz neu gestellt.
Du hast jetzt ganz wunderbar auf etwas hingeleitet, geheimnisvoll, ein wichtiges Detail. Hören wir mal selbst rein, wer das ist.
Hey, psst, ich bin es. Ich wette, Sie bemerken mich kaum. Doch mich zu übersehen wäre ein großer Fehler. Schauen Sie genau hin. Meistens finden Sie mich unten, manchmal oben, manchmal auch auf gemalten Bändern, Büchern, Kärtchen. Alles, was der Maler oder die Malerin sich haben einfallen lassen, um mich, die Signatur, ins Bild zu schmuggeln. Denn ich, die Signatur, bin der Bruch der Illusion. Ich zeige an, dass das täuschend ähnliche Porträt, die liebliche Landschaft und das stimmungsvolle Interieur letztendlich doch nur Täuschungen sind. Künstliche Welten, erschaffen von MeisterInnenhand. Auf Leinwand, Eichenholz oder einem anderen beliebigen Material. Ich bin die Sollbruchstelle und reiße die Betrachtenden aus ihren schönen Träumen heraus. Alles um mich herum scheint echt. Nur ich mahne zur Vorsicht. Achtung, rufe ich, uns gibt es nicht wirklich. Der alte Mann wird nicht anfangen zu sprechen. Der schlafende Torwächter nicht erwachen, das Milchkännchen niemals leer werden. Dafür bürge ich die Schnittstelle zwischen Illusion und Wirklichkeit. Und ich bürge für Qualität, Handwerksstolz und das Wohlergehen meines Erschaffers. Denn so wie Holzhauer ihre Stämme, Küfer ihre Fässer, Ziegelbrenner ihre Bausteine mit dem jeweils eigenen Kennzeichen versehen, um die gelieferte Ware abrechnen zu können, so können auch die Künstlerinnen und Künstler nicht von Luft und Liebe leben. Auch sie müssen ihre Ware verkaufen. Und sie tun gut daran, die Authentizität ihrer Kunstwerke zu garantieren. Mit meiner Hilfe. Und wer sich bereits einen gewissen Namen gemacht hat, der oder die setzt den eigenen Namen mit besonderem Stolz auf das Werk. Ihr würdet heute wohl von einer Markenidentität sprechen. Unverkennbar das Monogramm AD, dieses Malers, Zeichners und Kupferstechers aus Nürnberg. Die geflügelte Schlange des Lukas Cranach. Alles Erkennungszeichen selbstbewusster Künstlerpersönlichkeiten. So selbstbewusst, dass ihnen manchmal nur der Vorname reichte. Denken Sie nur an Raphael, Tizian oder später dann diesen Vincent. Auch meinem Herrn und Meister ging es um die Erschaffung einer eigenen, unverkennbaren Marke. Aus einer alles andere als bedeutenden Familie stammend, hatte er seine frühen Werke noch mit seinem bürgerlichen Namen signiert. Dem Monogramm R.H. für Rembrandt Harmensohn oder R.H.L. für Rembrandt Harmensohn aus Leiden. Kaum in Amsterdam angekommen, änderte er mich, seine Signatur. Vaters Name und Geburtsstadt, Ade. Aus Rembrandt Harmensohn van Rijn aus Leiden wurde kurz und unverkennbar Rembrandt. Also zunächst noch R-E-M-B-R-A-N-T mit einem einfachen T am Ende. Schließlich mit D-T. auf das er manchmal noch ein F folgen ließ. Ein F für Fezit. Rembrandt hat's gemacht oder erschaffen. Und gleichzeitig wanderte ich, sein Namenszug, aus der dunklen unteren Ecke an die ausgefallensten und bestbeleuchteten Stellen in seinen Gemälden. Wer eine Rembrandt-Szenerie betrachtete, suchte nun unwillkürlich nach mir, der Signatur. Vor das Eintauchen in die Illusion hatte Rembrandt die Suche nach seinem Namen gesetzt. Der hochbegabte Müllersohn aus Leiden hatte sich selbst zur Marke gemacht. Eine Marke übrigens, die sich bis heute bewährt hat. Denn wo Rembrandt draufsteht, ist auch Rembrandt drin, sollte man meinen. Doch, es ist wie immer. So einfach ist es nicht. Denn wie sollte ein einzelner Mann, so genial er auch sei, in den 4,5 Jahrzehnten seines künstlerischen Schaffens dieses riesige Werk vollbracht haben? Auch ein Rembrandt lebte und wirkte nicht im luftleeren Raum. Auch er brauchte Gehilfen, die mit anpacken, Assistenten, die ihm unter die Arme greifen, helfende Hände. Und viele ebenfalls begabte Zeitgenossen und Nachgeborene versuchten, etwas von dem Rembrandt-Kuchen abzubekommen. Seitdem tob der Streit um Authentizität und Kopie, um Original und Fälschung, um Repliken und Gemeinschaftsarbeiten, kurz um sozusagen echte und falsche Rembrandts. Die Forschenden haben versucht, Punkte zu verteilen, um den Echtheitsgrad eines Rembrandt-Gemäldes zu ermitteln. Eine ganze Forschungskommission ins Leben gerufen, die Gemälde geröntgt und durchleuchtet und allen möglichen anderen technischen Verfahren unterzogen. Abschreibungen folgten und die Forschung ist noch lange nicht am Ende. Ich aber frage Sie, was bedeutet schon eigenhändig oder authentisch, wenn es sich um ein Gemälde aus Rembrandts Werkstatt handelt? Ein Meisterwerk, das mich, die Signatur, als Gütesiegel und Authentizitätsbeweis von Meisterhand trägt? Meins und deins sind das nicht, Sie wissen schon, einfach nur bürgerliche Kategorien.
Ja, meins, seins, Rembrandts Signatur da nicht. Vielleicht können wir mal einsteigen in die Zuschreibungsdebatte. Ist das so wichtig, Justus?
Tatsächlich ist das, glaube ich, innerhalb der Rembrandt-Forschung ein ganz großes Thema, seit sich die Menschen mit Rembrandt beschäftigen. Das hat manchmal auch zum gewissen Überdruss, zumindest bei mir, geführt, sodass wir auch mal in Kassel eine Ausstellung gemacht haben vor 6, 7 Jahren, wo es um Rembrandt und Saskia ging, also eher um diese Liebe und Ehe. Und da waren Zuschreibungsfragen, spielten da überhaupt keine Rolle.
Sondern Saskia ist seine Frau, oder?
Genau, ja. Saskia ist die Frau von Rembrandt. Sondern da ging es eben um einen kulturhistorischen Hintergrund. Aber natürlich ist ganz wichtig, dass wenn man über sowas redet, dass man dann von Rembrandts Werken ausgeht und nicht nur von vermeintlichen Rembrandt-Werken. Das ist ja ganz wichtig. Insofern ist das etwas, was die Forschung immer wieder beschäftigt. Es gab ja das große Rembrandt Research Project seit 1968. Ein echter Ausdruck der 68er, finde ich immer, weil es auch so ein Teamwork ist, wo verschiedene Kunsthistoriker daran gearbeitet haben, eben dieses Werk, was im Verlauf des 19. Jahrhunderts auf 600-700 Werke angeschwollen ist, mal zu durchleuchten, um zu gucken, was ist denn wirklich von Rembrandt. Und heute sind wir so bei etwa 350 Werken. Aber es vergeht doch kaum ein Jahr, in dem nicht irgendwo wieder ein Werk auftaucht. Jetzt kürzlich in Amsterdam der Zacharias, der knapp daneben aus dem Jahr 1633 ist, aber vielleicht doch ganz gut auch passt. Das zeigt, dass es da immer auch ein bisschen Bewegung gibt. Aber dennoch wir, glaube ich, von einem großen Korpus, einem großen Werk ausgehen können, wo man nicht mehr diskutiert. Die Nachtwache, sage ich mal, oder der Jakobssegen aus Kassel oder auch andere Bilder, die stehen da, glaube ich, oben drüber. Aber es gibt eben Werke, bei denen man immer wieder neu auch gucken muss, auch was man kunsttechnologisch vielleicht an Ergebnissen hat. Und Ernst van der Wetering, einer der großen Rembrandt-Forscher, nannte diese Werke, die so um Rembrandts Œuvre herumkreisen, Satelliten. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Begriff, weil die haben ja einen direkten Bezug zum Körper, sag ich mal, zum Erdkörper von mir aus, kreisen darum herum. Und die Frage ist, ja, wie dicht sind sie an Rembrandts Werk? Mhm. Kommen sie doch mal in die Erdumlaufbahn und sind vielleicht doch von Rembrandt und verändern letztendlich auch unseren Blick auf Rembrandt.
Du hast eben auch von dem Jakobssegen gesprochen, also einem großen Rembrandt-Bildnis bei euch, ein sehr bedeutendes. Und das hat auch ein Schicksal hinter sich.
Ja, Bilder haben ja Schicksale, wie Bücher auch, würde ich sagen. Und das ist im 1977 Opfer eines Säureanschlags geworden, zusammen mit 3 anderen Gemälden. Und das war ein großer Schock, nicht nur für die Kasseler Bevölkerung, für die Leute, die im Museum gearbeitet haben, sondern ich glaube weltweit. Eine gewisse Erleichterung gab es, dass die Restaurierung, weil das so einen dicken Firnis hatte, doch möglich war. Aber wenn man die Fotos sieht, möchte man eigentlich zunächst denken, da ist nicht mehr viel zu retten gewesen, aber man hat das doch hinbekommen.
Also Kassel und Gotha auch im Crime vereint, bei uns der Diebstahl, bei euch das Säureattentat.
Das soll jetzt allerdings keine Aufforderung
sein. Ach so, nee. Ist ja sowieso alles hinter Glas.
Ich wollte ja noch was zu dem Überdruss sagen.
Ja, mach.
Weil das Spannende daran ist, dass selbst für kunsthistorische Laien die Kunst Rembrandts deshalb eine besondere Faszination ausübt, weil diese Zuschreibungsdebatten eigentlich zu einem Kern der kunsthistorischen Forschung führt, nämlich was ist ein gutes Bild und was ist ein schlechtes. Und wir uns ja fragen müssen, ist es die Signatur, die solch ein Gemälde adelt, und die Frage, ob es jetzt vom Meister selbst gemalt wurde, oder kann ich vielleicht auch ein Bild aus seinem Umkreis oder aus seiner Werkstatt das gleiche Niveau erreichen, sprich der Mann mit dem Goldhelm, ist das ein schlechteres Bild geworden, nachdem man es abgeschrieben hat, wo man das doch vorher als eines der ganz großen Meisterwerke gehandelt hat? Und die zweite Frage, die wir stellen, ist, ob nicht auch der Meister selber Interesse daran gehabt haben könnte, sich selber zu kopieren beziehungsweise bestimmte Motive in Varianten zu wiederholen. Und das ist um 1632 besonders häufig der Fall, sodass wir da die Frage stellen, was könnten die Gründe gewesen sein. Vielleicht der Umzug von Leiden nach Amsterdam. Die Werkstätten wurden parallel noch eine Weile zeitgleich geführt. Und es könnte durchaus möglich sein, dass man Motive, wenn man sie einmal verkauft hat, sind sie ja verloren, dann sind sie weg, an beiden Standorten, sowohl in Leiden als auch in Amsterdam, innerhalb der Werkstatt haben wollte, behalten wollte, als Vorbild, als ein Arbeitsstück vielleicht, als eine Studie, an der man auch wieder die Schüler und Nachfolger ausbilden konnte. Und das schult auch den Blick, diese Bilder sich mal ganz genau anzugucken, weil viele dieser Werke, die einfach nur als Kopien eingeordnet worden sind, sich dann im Detail eben doch unterscheiden, beispielsweise im Malstil, dass manche Bilder dann eben sehr, sehr fein ausgeführt wurden und das gleiche Motiv dann noch einmal in grober Manier einem entgegentritt und man somit vielleicht auch wirklich ein künstlerisches Interesse implizieren kann, das gleiche Motiv auf unterschiedliche Art und Weise noch einmal umzusetzen.
Also das heißt, der unterschiedliche Stil kommt nicht unbedingt dadurch zustande, dass jetzt ein Schüler anders gemalt hat, sondern dass Rembrandt selbst beide Varianten ausprobiert hat.
Wir wollen uns zumindest die Möglichkeit erst einmal offen lassen, wenn man sich diese Bilder anschaut, dass man nicht sofort in diese Kategorien kommt, okay, es kann nur ein Original geben und alles andere sind nur die Satelliten, die da drum rumkreisen. Und dieser genaue Blick, den wir mit dieser Ausstellung auch ermöglichen, indem wir Bilder zusammenbringen, die bisher noch nicht gemeinsam kontextualisiert wurden, ja, die führt doch zu einer Schule des Sehens, dass man da vielleicht Rembrandt auch viel mehr auf die Spur kommt, indem man Werke miteinander vergleicht, die in einem unmittelbaren Zusammenhang zueinander stehen und ja über die Jahrzehnte hinweg auch immer wieder unterschiedliche Zuweisungen hatten, also mal als Original galten und mal als Kopie, mal als Werkstattbild. Und dann kommen auch noch die kunsttechnologischen Untersuchungen dazu, also neue Informationen, die wir in diese Diskussion einbringen.
In Kassel hängt gleich auch am Anfang, hängen drei Selbstbildnisse. Das wäre jetzt so ein Beispiel dafür, ne?
Genau, da sind wir auch sehr froh, ein bisschen stolz, dass das Selbstbildnis mit verschatteten Augen, wie der Name schon sagt, sieht man dort Rembrandt. Und das Gesicht ist eigentlich zu drei Vierteln verschattet, aber man sieht trotzdem noch die Augen, man sieht auch das gesamte Gesicht. Und wahrscheinlich geht es eben Rembrandt genau darum, zu erkunden, malerisch, wie dunkel kann ich denn die Dinge machen und dann trotzdem noch was erkennen. Es ist eben ein ganz anderer Schatten, als das zum Beispiel bei Caravaggio der Fall ist, mit diesen ganz harten Schlagschatten. Da arbeitet Rembrandt anders. Und wir haben in Kassel eine Version davon, die galt auch bis 1959 als geradezu paradigmatisches Jugendwerk des jungen, wilden, verwuschelten Künstlers. Und dann tauchte eben eine andere Version auf. Das ist ganz klassisch in der Rembrandt-Forschung, dass man immer von einzelnen Werken ausgeht und die dann erstmal auch sagt, ja, das ist eigentlich ganz typisch. Und dann kommt plötzlich ein zweites Werk und dann guckt man so ein bisschen bedröppelt. Und es dauerte auch, ich glaube, 25, 30 Jahre, bis der Expertenstreit beigelegt wurde. Und eben diese neuere Version, die aufgetaucht war, die heute im Rijksmuseum in Amsterdam ist, als die Erstversion anerkannt wurde. Und damit war klar, okay, Kassel muss danach entstanden sein. Und dann fiel es so ein bisschen hinten unter, als ja, dann ist es eben eine Werkstattkopie. Und es gibt noch eine dritte Version, die befindet sich im National Trust in Großbritannien. Und die drei, die hängen jetzt in Kassel mal nebeneinander. Und das ist doch einfach mal jenseits aller kunsthistorischen Diskussionsforen einfach schön, finde ich. Und ich glaube auch für die Besucherinnen und Besucher interessant, die Dinge miteinander zu vergleichen. Mhm. Wie die Haare gemacht sind, die werden immer ja, gröber, möchte man sagen, bei dem letzten Bild, wenn es denn das letzte ist, da sind, wie so ein Haarnetz sieht es fast aus. Und kunsttechnologisch ist insofern interessant, das Amsterdamer Bild wird um 1628 datiert, also da ist Rembrandt 22 Jahre alt. Und das Kassler und auch das aus dem National Trust, die Dendrochronologie der Holztafel, ist auch so auf 28 bis 31. Und die stammen sogar vom selben Baum, die Holztafel. Also da ist ja heute technologisch so vieles möglich, sodass sich da die Frage, finde ich, ganz, oder finden wir, ganz logisch anschließt, ja, von wem soll das denn jetzt sein? Von der großen, großen Werkstatt? Oder hat Rembrandt vielleicht einfach auch mal noch experimentiert? Oder ganz schlicht als Kaufmann gedacht, so was verkauft sich eigentlich gar nicht so schlecht, mache ich vielleicht nochmal eine etwas andere Version.
Ja, ihr redet schon die ganze Zeit von kunsttechnologischen Untersuchungen, aber viele können damit vielleicht gar nicht so viel anfangen. Deshalb hat sich Claudia auf den Weg gemacht und ist ins Rathgen-Forschungslabor gegangen und hat sich mal umgehört.
Das wäre jetzt unser erster Laborraum. Hier haben wir halt sehr viele Mikroskopie-Methoden, also von der optischen Mikroskopie, wo wir hier einige Geräte haben. Dann haben wir ein FTIR-Mikroskop und ein Elektronenmikroskop.
Das Rathgen-Forschungslabor der Staatlichen Museen zu Berlin ist nicht nur das älteste Museumslabor der Welt. Vor einigen Jahren hat es auch eine nicht ganz unerhebliche Rolle bei der Wiederkehr der 5 gestohlenen Gemälde nach Gotha gespielt. Seitdem ist die Friedenstein-Stiftung ein gern gesehener Gast im Forschungslabor. Und daher bekomme ich auch erstmal einen kurzen Rundgang von Dr. Stefan Röhrs, dem stellvertretenden Direktor.
Elektronenmikroskopie ist vielleicht so ein bisschen bekannt. Das ist ja eine abbildende Methode. Da schaut man sich halt Sachen gerne stark vergrößert an. Für uns auch als analytisches Instrument, wenn man sich bei Gemälden beispielsweise Querschliffe anschaut, also wenn man eine Probe nimmt und sich dann die Malschichten genau anschauen kann, ist das die Methode der Wahl auch für die Pigmentanalyse.
Das Rathgen-Forschungslabor ist kein steriler, rundum gekachelter Großraum, in dem es nach Lösungsmitteln riecht, sondern ein ehrwürdiger preußischer Altbau, in dem die Dielen knarzen und die Lüfter surren.
So, da haben wir noch Büroräume.
Im nasschemischen Labor sieht es dann aber so aus, wie man sich das vorstellt. Mit Erlenmeyerkolben, Bechergläsern, Spritzflaschen, Küvetten und allen möglichen Geräten.
Ganz klassisch, wie im Chemieunterricht, ein Abzug, wo man halt mit giftigen Stoffen umgehen kann. Hier machen wir halt Nasschemie, Probenvorbereitung und auch solche Methoden wie GCMS, also Gaschromatographie, Massenspektroskopie. ICP, OES, also induktiv gekoppeltes Plasma mit optischer Emissionsspektroskopie.
Oh, GCMS, induktiv gekoppeltes Plasma, alles klar. Jetzt rächt es sich, dass ich früher in Chemie nicht aufgepasst habe. Aber Herr Röhrs strebt schon weiter.
Ja, in diesem Raum sind jetzt hier gerade zwei Kolleginnen am Raman-Spektrometer. Also man bestrahlt die Probe mit einem Laser, man bekommt ein Raman-Spektrum zurück und man vergleicht es mit einer Datenbank, um Pigmente zu identifizieren. Das wird halt gerne für die Pigment-Identifizierung eingesetzt, diese Methode.
Pigmente, also farbgebende, feste Stoffe, die mit einem Bindemittel vermengt werden, woraus dann die Öl-, Acryl- oder Temperafarbe entsteht, je nach Bindemittel. Kunstgeschichte, erstes Semester. Immerhin. Uff.
Sind wir hier im Raum, wo wir unsere Röntgenmethoden haben. Also wir haben hier verschiedene Röntgenfluoreszenzspektrometer. Und die Methode der Röntgenfluoreszenz erlaubt uns, zerstörungsfrei an einem Objekt, also an der Objektoberfläche, Informationen zu gewinnen, und zwar über die Elemente, die in dem Material drin sind. Man bestrahlt punktuell das Objekt und man bekommt dann Informationen zurück darüber, welche Elemente vorhanden sind. Also für das Spektrometer ist es dann so, also wir haben ja ein Auge als unser Detektor, ne? Das Gerät hat auch einen Detektor, kein Auge, aber halt ein Bauteil, um halt Strahlung aufzunehmen. Und für unser Auge, wenn wir weißes Licht irgendwo drauf fallen haben, können wir verschiedene Farben sehen. Und jetzt könnte man sagen, okay, die Röntgenstrahlung, die wir benutzen, ist wie so ein weißes Licht und die fällt auf das Objekt und jetzt kommen da ganz viele verschiedene Farben zurück. Und jede Farbe steht für ein Element im Periodensystem. Ja? Also wenn man an Weißpigmente denkt, da kennt man halt das Zinkweiß, das Titanweiß und das Bleiweiß. Ja? Das kann man dann halt eben gut unterscheiden. Und wenn man halt was Weißes analysiert und dann ganz viel Blei hat, dann weiß man, ist wahrscheinlich ein Bleiweiß. Ja, also um das mal an einem einfachen Beispiel zu erläutern.
Über die Röntgenfluoreszenz können also chemische Elemente sichtbar gemacht werden. Soweit habe ich es verstanden.
Naja, also jedes Element, also schwere Elemente, absorbieren die Strahlung deutlich stärker. Blei zum Beispiel ist ein sehr schweres Element und scheint dann im Röntgenbild sehr hell und sehr weiß.
Das sagt Professor Dr. Simon, der Direktor des Labors.
Leichte Elemente sind eher durchlässiger. Also zum Beispiel, wenn man die drei gängigen Malträger nimmt, sag ich mal Holztafelgemälde, Leinwand oder zum Beispiel Kupferplatten, dann ist klar, bei Kupferplatten braucht man mit den Röntgengeräten nicht viel machen, weil da kommt man gar nicht durch. Ja, also kommt die Strahlung nicht durch das Metall Kupfer. Wohingegen bei der Leinwand sieht man halt sofort, was ist das für eine Leinwand? Ist das eine industrielle Leinwand? Ist das eine vorindustrielle Leinwand? Man sieht die Unregelmäßigkeiten, die Knoten, die Verknüpfungen. Das sieht man natürlich wunderbar im Röntgenbild. Und beim Tafelgemälde sieht man natürlich auch das Muster, die Jahresringe, die Vertiefungen, in denen sich zum Beispiel die Grundierung, in dem man zum Beispiel Bleiweiß anreichert. Wir holen so ein Mosaiksteinchen für das gesamte Mosaik. Und das sind die naturwissenschaftlichen Verfahren. Und müssen halt zusammen gesehen werden mit den anderen. Und dann, ich denke natürlich, der Timo Trumper, wenn der ja so begeistert ist für seine Wahrnehmung von eben der Kunst und diese Künstler so gut kennt, ja, und genau weiß, dass der sieht, der spürt ja, der sieht ja die Sachen anders als wir. Wenn wir so ein Bild sehen, wir sehen halt dann Blei, Kupfer, Holz, vielleicht noch ein bisschen Bindemittel, aber wir sehen ja nicht diese Lebendigkeit des Pinselstrichs und der ganzen Stilkritik, wenn man das so sagt. Ne? Deswegen haben wir auch immer so ein bisschen geschmunzelt, als diese Geschichte war mit Liefens und Bohl und Rembrandt, weil für uns könnte man auch sagen, keine Ahnung, Waldmeister, Himbeer, das ist nicht unser Thema, ja. Aber ich bin davon begeistert, dass es eben mit solchen Augen sieht. Und ich glaube eben, dass wir mit diesen technischen Verfahren den Kunstwissenschaftlern ja so einfach Mosaiksteinchen anbieten können, mit denen die dann ihre Theorien prüfen, aufbauen, widerlegen, diskutieren. Das macht eigentlich richtig Spaß. Aber in dieser Geschichte sind wir halt auch nur die Interpunktion machen. Ja, also wir sind nur ein Teil von dem.
Ein ganz wichtiger Teil des Großen und Ganzen. Und ein Player in dem interdisziplinären Team im Dienst der alten Meister und der Kunstgeschichte. Vielen Dank an das Rathgen-Forschungslabor. Vielen Dank, Herr Simon und Herr Röhrs. Und damit zurück ins Studio.
Ja, unser alter Mann, von dem wir vorhin schon geredet haben, der wurde ja auch untersucht. Wie und was nochmal kam dabei heraus?
Ja, wie ich schon sagte, war der ja 40 Jahre lang auch der Forschung entzogen und man konnte das Werk überhaupt nicht untersuchen. Man wusste, dass es auf Holz gemalt war, aber ansonsten, bis auf eine schlechte Schwarz-Weiß-Abbildung, hatte man keinerlei Informationen. Und als es dann zurückkam, haben wir überlegt, okay, es muss restauriert werden, dafür muss es erstmal untersucht werden, der Haltungszustand. Und das Wichtigste war natürlich auch, das Alter zu bestimmen. Das war möglich, dendrochronologisch, also man konnte anhand der Holztafel feststellen, wann der Baum gewachsen ist und wann er mutmaßlich gefällt wurde. Und so kam man eben auf eine Datierung, dass das Bild höchstwahrscheinlich ab 1631 entstanden sein könnte. Und damit waren wir plötzlich mittendrin in einer Phase von Rembrandt, wo alte Menschen, Tronis, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen auf seinem Weg von Leiden nach Amsterdam in der Auseinandersetzung mit seinem Künstlerkollegen, Künstlerkonkurrenten Jan Lievens, von dem auch eben Motive übernommen wurden. Und dann kam noch dazu, dass diese Holztafel genau dem Leidener Maß entspricht, dass man sagen kann, okay, diese Mutmaßung, dass das Bild so sehr viel später entstanden sein könnte oder sein sollte, die trifft doch nicht zu. Dazu kommt, dass Kopien häufig auf Leinwand entstanden sind. Also die Werke von Rembrandt selbst erst einmal auf Holz und die Schüler dann auf Leinwand gemalt haben. Also das war eben hier auch nicht der Fall. Und dann kamen noch die Infrarot- und Röntgen- und Makrofluoreszenzanalysen dazu, wo man also die Malschichten genau betrachtet hat, die Pigmente analysiert hat, die ebenfalls also aus der Zeit denen entsprach, die man durchaus in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts typischerweise verwendet hat. Und bei den Infrarot- und Röntgenuntersuchungen dann eben noch dieses Pentiment festgestellt hat, wo man eben gesehen hat, okay, es gab in der ursprünglichen Intention, das Bild zu malen, eine Veränderung, dass man nämlich den Kragen dieses Umhangs, eine Veränderung des Ausschnitts. Also
hatte der nicht so einen Latz?
War das nicht ein Pelz, ein Pelzlatz?
Ja, zur Interpretation dieses Befundes können wir jetzt noch diskutieren. Vielleicht sollte auch der Bart verändert werden. In jedem Fall ist klar, Pentimenti sprechen gegen eine Kopie, weil bei einer Kopie weiß man ganz genau, was am Ende auf der Leinwand zu sehen sein soll. Und bei diesen Pentimenti in Gotha ist eben so eine Unsicherheit im ursprünglichen Gedanken doch nachvollziehbar. Und diese Veränderungen, die sind eben bei dem Werk in Cambridge, USA, was signiert und datiert ist, eben nicht zu erkennen. Daher gibt es die Theorie, dass es sich vielleicht bei dem Gotha-Bild um eine Ölstudie sehr, sehr schnell gemalt aus der Werkstatt Rembrandts handeln könnte und dieses Bild heute in Cambridge vielleicht um das Werk, was dann für den Markt, für den Kunstmarkt signiert und datiert und dann auch verkauft worden ist. Und man eben dieses andere Bild in der Werkstatt behalten wollte und daher dann auch nicht signiert hat.
Und wie würde sich das finanziell auswirken, wenn es doch ein Rembrandt wäre? Wie viele Nullen kämen dazu?
Also das wäre in jedem Fall ein gewaltiger Unterschied. Also uns interessiert vor allen Dingen die Qualität der Malerei, die unbestritten ist und die Kontextualisierung dieses Bildes innerhalb des Oeuvres von Rembrandt. Und da ist eigentlich egal, ob nun Rembrandt daneben steht oder Rembrandt-Werkstatt, das ändert an dem Bild selber nicht, aber man merkt, was man plötzlich für ein hochspannendes Forschungsthema hat, wofür wir dann auch die Besucherinnen und Besucher begeistern wollen.
Und in der Ausstellung oder in beiden Ausstellungen, da stehen ja an sich die Gemälde für sich, wenn die einem entgegenblicken und man so in einen Dialog sozusagen mit dem Gemälde eintritt. Aber ihr versucht auch auf andere Weise, die Besucher für das Thema zu begeistern, vor allem am Ende der Ausstellung. Könnt ihr dazu noch was sagen?
Ja, wir haben in Kassel direkt im Anschluss an die Ausstellung Räume, wo man etwas über Kunsttechnologie erfährt, wo man auch so mal so ein Tastrelief hat, weil wir reden über raue Manier und feine Manier. Das ist ja vielleicht auch nicht jedem sofort einleuchtend, was das sein könnte. Und da darf man mal drüber fassen. Über die ausgestellten Gemälde soll man ja nicht drüber fassen.
Über die Leihgaben aus Gotha.
Die sind meistens auch in der Glas. Insofern wäre es auch gar nicht so attraktiv, auf die Glasscheibe zu packen. Aber da kann man eben auch sensorisch, sage ich mal, nachempfinden, was raue Manier bedeutet, dass das wirklich wie so ein Relief ist, wo die Farbe dann zum Teil einen halben Zentimeter hoch steht und bei den Rembrandt eben in die feuchte Farbe. Das macht er bisweilen wahrscheinlich mit dem Pinselkiel, so Haarstrukturen einritzt. Also man merkt einen ganz lebendigen Umgang eigentlich mit Malerei. Wir haben weiterhin auch so ein Modell, also wo man die verschiedenen Malschichten sieht, weil Altmeistermalerei ist eben vielleicht im Unterschied zu, sage ich mal, heutigen Acrylmalerei, wo man einfach drauf loslegt. In der Regel hat es einen verschiedenen Schichtenaufbau, eine Grundierung, eine Imprimatur, eine Vorzeichnung und dann kommen verschiedene Malschichten drauf. Das ist doch ganz charakteristisch für Altmeistermalerei und das kann man da eben auch sehen. Schließlich kann man noch ein bisschen was schnuppern, wenn man möchte, verschiedene Malmaterialien. Und so versuchen wir dem Arbeiten oder der Werkstatt Rembrandt so ein bisschen auch Leben einzuhauchen.
Ihr habt auch die KI in die Ausstellungshalle geholt, oder?
Ja, die KI soll uns helfen in unserer Vermittlungsarbeit. Wir lassen ein Werk sprechen zu den Besuchern und das Werk stellt sich im Grunde genommen selber vor, erklärt die innerbildlichen Zusammenhänge und darüber hinaus haben wir dann auch noch eine Digitalstation, die diese sehr doch komplizierten naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden versucht zu erklären und aufzuschlüsseln und den Besucher ermöglicht, in die Bilder wirklich einzutauchen, indem man Schicht für Schicht die Werke erkunden kann.
Also Dr. Tulp war das Gemälde, von dem du gerade sprachst, das ihr dann untersucht, also sich selbst erklärt. Und ihr habt auch Outtakes, wo dann die Leiche auf einmal aufsteht.
Ja, dieses Gemälde, wo wir mal KI zum Einsatz gebracht haben, ist die Anatomie des Dr. Tulp. Das befindet sich im Mauritshaus in Den Haag. Und ja, das ist eben insofern ein wichtiges Bild. Man sieht die Chirurgengilde um Dr. Nicolas Tulp und er ist gerade dabei, eine Leiche zu sezieren. Also eigentlich kein besonders schönes Motiv fürs Wohnzimmer, aber ein bedeutendes. Und in der niederländischen Malerei gab es diese Gruppen- und Gildenbildnisse, die haben da eine lange Tradition. Und Rembrandt bedient auch diesen Markt und setzt sicherlich nicht zufällig genau in die Mitte des Bildes oben relativ prominent eben seine Signatur Rembrandt, die ja auch mit dem Vornamen dann und eben 1632. Also das ist, wenn man so möchte, bildgewordenes Marketing. Mhm. Und dieses Gemälde zeigt ja eine anatomische Untersuchung und wir haben uns überlegt, wie können wir dieses Thema denn auch den Besucherinnen und Besuchern näher bringen. Die einzelnen Personen schildern dann eben, wer sie sind und was sie hier machen und was da passiert ist. Und wie das so mit der KI ist, man gibt irgendwelche Prompts ein und dann denkt sich die KI irgendwas dazu aus. KI sagt ja nie, das weiß ich nicht oder das kann ich nicht, sondern es kommt immer irgendwas raus und dann tanzt da irgendwie die Leiche durch die Gegend oder der Tulp setzt den Hut ab und sonst was. Alles, was sich die KI wie auch immer gerade ausgedacht hat. Diese Outtakes, die haben wir eben auch in der Medienstation, zeigen wir die einfach auch nochmal so ein bisschen mit dem Augenzwinkern das ganze Projekt einrahmen soll.
Und Marketing habt ihr auch noch schön untergebracht, dann wie die Marke Rembrandt weiterlebte, die Jahrhunderte später auch noch.
Ja, im Grunde genommen bis heute und das hat uns selber überrascht. Es gibt also Zahnpasta Rembrandt und es gibt Zigarettenmarke, es gibt eine Modemarke. Es gab einen berühmten Rembrandt-Fernseher vom einem VEB-Fernsehwerk in Sachsen und das zeigen wir eben auch alles, um darzustellen, wie diese Marke Rembrandt eigentlich bis heute funktioniert und weitergetragen wird, selbst in Bereichen, die ja eigentlich mit der Malerei und mit der Kunst überhaupt nichts zu tun haben und sich fragen muss, was haben weiße Zähne vielleicht mit den farbigen Bildern des Künstlers zu tun. Aber dieser Marketingbegriff, der ist uns doch heute durchaus viel näher, wenn wir an große Marken, an große Firmen denken, wo eben auch so ein Markenname global Verbreitung gefunden hat. Und das ist Rembrandt 1632 ebenfalls gelungen, bis weit über seinen Tod hinaus, bis heute, dass man mit seinem Namen Qualität, Malerei und ich möchte auch sagen, Freude an kunsthistorischer Forschung verbinden kann.
Ja. Ja, der Name hat sich letztendlich verselbstständigt, wenn man so möchte. Ne? Und es gibt ja das bekannte Lied von den Rembrandts, I'll Be There For You, von Friends, kennen wahrscheinlich viele. Die wurden auch mal gefragt, warum sie sich denn nach dem Künstler benennen. Und da haben sie so entwaffnet gesagt, ja, it just sound great. Also die hatten jetzt keinen besonderen Bezug zu Rembrandt, sondern fanden einfach, das ist wertig. Ne? Und das funktioniert tatsächlich. Ja.
Und wie guckt ihr heutzutage auf Rembrandt? Könnt ihr den kunsttechnologischen Scanblick ausschalten? Oder?
Naja, also vor solch einer Ausstellung fragt man sich ja doch durchaus manchmal, tragen die Bilder dann auch im Original? Naja, man beschäftigt sich immer wieder damit und man sieht die Abbildungen und ist dann aber auch etwas vorsichtig bei der Frage, ist es das? Ja? Ist es der Künstler, der es auch verdient hat? Und bei Rembrandt ist es tatsächlich so, der holt einen immer wieder ab, er fasziniert immer wieder aufs Neue. Die künstlerische Qualität ist höchst ansprechend und ist auch für jeden Laien verständlich. Und daher lohnt die Auseinandersetzung mit ihm immer wieder und daher gehört er ja ganz selbstverständlich zu den ganz, ganz Großen in der Kunstgeschichte und macht es natürlich eine besondere Freude, zu ihm eine Ausstellung kuratieren zu dürfen.
Ja, Rembrandt, also es gibt ja viele Diskussionen über den Kanon, ne? Was gehört zum Kanon, da sind lauter Männer drin, bis vor Ewigkeiten, das hat man jetzt dann doch, fängt man an, na, vielleicht gab es doch die eine oder andere Künstlerin, die in diesen Kanon auch mal gehört, Rachel Reusch zum Beispiel, eine tolle niederländische Künstlerin, Artemisia Gentileschi, wie auch immer, da gibt es ja doch eine ganze Reihe und da gibt es auch noch viel zu entdecken, aber Rembrandt gehörte immer dazu und Rembrandt war nie vergessen, wie jetzt Vermeer oder andere Künstler, die man erst wieder im 19. Jahrhundert ausgegraben hat, sondern Rembrandt war eigentlich immer präsent. Natürlich mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber das ist ja auch eine Qualität, die dahinter steckt. Ganz offensichtlich, dass die Menschen sich im 18., im 19. und im 20. Jahrhundert immer wieder mit Rembrandt beschäftigt haben, sich auch damit identifiziert haben ein Stück weit. Auch der frühe Schwarz-Weiß-Film arbeitet ganz explizit mit Rembrandtschen Beleuchtungssituationen und so weiter und so fort. Und das, insofern ist es immer eine große Freude, sich damit zu beschäftigen und das auch zu zeigen. Und es funktioniert auch. Also die Menschen haben einen unmittelbaren Zugang zu den Werken. Man sieht da ja meistens, wir waren auch phasenweise ein bisschen skeptisch, weil das sind ganz viele Männer mit Bärten und dann waren wir ganz froh, dass wir auch mal ein jüngeres Modell haben, aber sie sind einfach großartig gemalt, sie gucken einen direkt an. Da entsteht tatsächlich sowas wie eine Chemie und das ist eine Qualität, die da versagt manchmal auch das kunsthistorische Sprachzentrum, möchte ich sagen. Das funktioniert einfach ne? Und das ist das macht Spaß.
Und dann glauben wir, dass Rembrandt eben auch eine hohe Aktualität hat. Diese Selbstbezogenheit heutzutage in den sozialen Medien, diese Selfie-Kultur und die Kultur, sich selber zu repräsentieren und nach außen darzustellen, ist etwas, was Rembrandt mit dem Beginn, mit dem Start seiner Porträtmalerei in Amsterdam ganz besonders beschäftigt. Ja, wie setzt er eben wichtige Bürger ins Bild? Was sind die Mittel, um eben zu repräsentieren, um zu überzeugen und um eben im Sinne der Memoria etwas von sich zu erhalten, vielleicht über den Tod hinaus? Und dann eben der Kult um ihn selbst, seine Selbstbildnisse, wo er sich vielleicht auch immer wieder selbst befragt, sich selbst ins Bild setzt. Und das ist doch etwas, womit wir auch heute unmittelbar zu tun haben.
Ja, und wer jetzt vielleicht ein Selfie vor Rembrandt machen möchte oder gucken möchte, ob Rembrandt zum eigenen Kanon gehört, der kann noch bis zum 9. August nach Kassel ins Schloss Wilhelmshöhe kommen. Da läuft dann die Ausstellung. Ab dem 5. September bis zum 6. Dezember im Herzoglichen Museum Gotha. Nicht die gleiche Ausstellung, ein bisschen verändert, andere Leihgaben. Und ja, und an euch jetzt erstmal vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr hier wart.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
War sehr schön und wir freuen uns auf die Ausstellung in Gotha.
Ja. Und wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher.
Genau, es sind übrigens schon 10.000 in Kassel gewesen. Ne? Also die Latte hängt hoch.
Aber das schafft Thüringen, ich bin überzeugt.
Wunderschönes Schlusswort.
Der Friedensteinfunk, das sind Susanne Finne-Hörr, Claudia Klein und Oliver Broth. Heute haben Timo Trümper aus Gotha und Justus Lange aus Kassel von ihrem Gemeinschaftswerk berichtet. Das Rathgen-Forschungslabor hat mit uns die Kunstgeschichte durchleuchtet und eine diskrete Signatur auf ihre Bedeutung aufmerksam gemacht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Friedensteiner Funkenschlag.